Es ist zwar heute
düsteres Wetter von außen, aber da innen ist es gleich. Ich habe gemerkt, wie hell das es ist da innen, wie super die Fenster sind. Die werden zwar dann gleich wieder verregnet. Und wir haben gestern Einsatz gehabt. Wir sind ein kleines, aber sehr fleissiges Team gewesen und sind dann gleich eigentlich bis im Nachmittag um 4 Uhr durchgekommen, um im Haus Sachen machen, die man sonst einmal eben nicht so macht beim regulären Putzding. Das vielleicht einfach nur so voraus. Ganz einen herzlichen Dank allen. Einige haben sich auch abgemeldet, die gerne hätten wollen kommen und nicht haben können kommen. Das ist auch immer schön, die Verbindlichkeit. Aber jetzt gehen wir weiter, und zwar machen wir etwas, schauen wir einen neuen Brief, also neu, der ist nicht neu, aber es gibt eine neue Predigtreihe über den ersten Korintherbrief. Der erste Korintherbrief, der ist in vieler Hinsicht sehr speziell. Der ist deshalb so speziell, weil die Gemeinde in Korinth schon sehr speziell ist. Wir haben hier die zweite Missionsreise des Apostels Paulus. Er ging aus von Jerusalem, Caesarea, dann nach Antiochien, da war die Basis, und dann besuchte er zuerst die Gemeinden, die er auf seiner ersten Missionsreise gegründet hatte, ging dann weiter, wurde dann geführt nach Troas und Richtung Europa. Hier ist ja heutige Türkei und hier ist Griechenland. Und kam dann nach Neapolis, Philippi, Beröa, Thessalonich, Beröa und dann nach Athen. Und von Athen aus, das war eine längere Reise, kam er dann nach Korinth. Er blieb dort in Korinth. Es steht, 1,5 Jahre blieb er dort, und dann gibt es noch eine weitere Beschreibung und dann steht noch eine unbestimmte Zeit. Also mindestens 1,5 Jahre, vielleicht fast 2 Jahre war er dort und hat dort den Grundstein gelegt für diese Gemeinde. Fuhr dann weiter nach Ephesus. In Ephesus blieb er eine relativ lange Zeit und von Ephesus aus schrieb er auch den Brief, den ersten Brief an die Korinther, schrieb er hier von Ephesus aus. Das ist doch eine recht große Distanz, da kann man nicht so schnell hin und her, aber es kamen immer wieder Reisende hin und her, haben zum Teil Paulus mündlich berichtet, wie es in der Gemeinde läuft oder eben nicht läuft. Zum Teil sind auch Briefe hin und her gegangen, das lesen wir. Ja, Korinth ist sehr speziell. Wir haben hier die Karte. Wir sehen, Korinth ist hier, heute ist hier der Kanal, also seit 1800 irgendwann ist der Kanal da durch diese Meerenge, damals war der noch nicht. Und ihr seht, Korinth ist eigentlich an der Landenge, wenn man vom Athen aus auf die griechische Insel Peloponnes wechseln will, muss man da in Korinth durch. Oder das andere ist auch der Seeweg. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf diese Karte wegen dem Seeweg. Hier ist das Meer sehr wild. Und für die Schiffe war es viel einfacher, hier durch den Golf und hier auf die andere Seite zu fahren. Das heißt, sehr viele Schiffe legten hier an, die Waren wurden verladen und hier wieder aufs nächste Schiff und dann durch diesen Kanal weiter Richtung Adria oder was es dann war. Also Korinth war ein strategisch wichtiger Ort. Wir haben letzten Donnerstag das schon etwas angeschaut im Bibelgespräch. Wegen der strategischen Wichtigkeit haben die Römer Korinth schon 150 vor Christus kaputt gemacht, völlig. 100 Jahre war da keine Stadt mehr und dann haben die Römer die Stadt neu aufgebaut und besiedelt. Nicht mit Griechen, sondern mit Römern. Und das prägt diese Stadt. Das ging jetzt zu, her und zu, wie im alten Rom, in Korinth. Es gibt einen Ausspruch unter den Griechen, wenn etwas beschrieben wird von sehr unmoralischem Verhalten, wenn jemand sehr unmoralisch verhält, dann sagte man damals dem, der Korinthert. Das lässt etwas schließen, was diese Stadt für einen Ruf hatte. Also Korinth hatte einen sehr, sehr schlechten Ruf. Also wir würden sagen, also diese Korinther, das sind jetzt nicht gerade die Heiligen. Es war auch so, dass da sehr reiche, einflussreiche Leute in der Gemeinde waren, aber sehr viele auch von der untersten Schicht. Die Reichen, vor allem die Römer, das war eine Selfie-Kultur, einfach ohne Fotos, aber wie heute. Und die waren unheimlich arrogant. Und da gab es Spannungen. Auf der anderen Seite diese Leute, die in der untersten moralischen Schublade aufgewachsen sind, das waren schon unheimliche Probleme in der Gemeinde. Naja, ob das jetzt wirklich gerade die ganz Heiligen waren, da müsste man sich wirklich fragen. Aber es ist spannend, wie Paulus diese Gemeinde anspricht. Hier noch etwas lässt sich erahnen vom alten Glanz von Korinth. Paulus, berufen zum Apostel Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Sosthenes an die Gemeinde Gottes in Korinth. An die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Nun, wen spricht hier Paulus an? An die Heiligen. Hatte es damals schon ein paar, die heilig gesprochen waren in Korinth? Nein, nein. Da wird einfach die Gemeinde, wie sie hier auch versammelt ist, angesprochen als berufene Heilige. Ein überraschender Titel. Geheiligt in Jesus Christus ist das wichtigste Merkmal für Menschen, die zur christlichen Gemeinde gehören. Geheiligt und gerufen oder berufen, das sind zwei ganz wichtige Begriffe. Und das zeichnet sich durch den ganzen Korintherbrief aus. Paulus hat zwar viele Schwierigkeiten mit dieser Gemeinde und es gibt viele Themen, die sehr spannend sind und auch schwierig, weil der Umgang so schwierig war, aber die Sicht, die Paulus hat von diesen Leuten, die steht über allem. Geheiligte in Jesus Christus. Er spricht sie an, nicht als Sünder, sondern als Heilige. Ja, schauen wir das noch einmal kurz an. Wie wird denn jemand heilig? Wir sind uns ja gewöhnt von der katholischen Tradition, das sind Menschen, die haben besondere Werke getan, die haben einen besonderen Lebenswandel, haben auch Wunder bewirkt, besondere Taten oder Besonderes bewirkt und dann wird intensiv geprüft, ob das echt ist und wenn das dann sich als echt herausstellt, kann ein Mensch zuerst selig und dann heilig gesprochen werden. Das ist das Prozedere, da sind wir uns gewöhnt. Da legt eine menschliche Instanz fest im Rückblick, meistens sind ja die schon gestorben, zu Lebzeiten wird kaum jemand heilig gesprochen. Da legt eine menschliche Instanz fest, wer hier heilig ist oder nicht. Bei Paulus ist das total anders. Es geht hier darum, wer gehört eigentlich zur Gemeinde von Jesus und wer gehört nicht dazu. Und jeder Mensch, der zur Gemeinde von Jesus gehört, gehört zur Versammlung der Heiligen. Und das ist neutestamentlich. Hier werden Christen, Menschen, die Jesus angenommen haben, als Heilige angesprochen. Was ist denn heilig? Hier müssen wir etwas zurückschauen ins Alte Testament. Ich habe hier eine Zeichnung, ein Modell vom Tempelzelt vom Alten Testament. Und in diesem Tempelzelt, in dieser sogenannten Stiftshütte, da waren ja verschiedene Geräte. Wir lesen von David, dass er Gabeln, Schalen, Kannen von lauterem Gold, goldene Becher, silberne Becher hat er herstellen lassen und die waren geheiligt. Die waren für den Tempeldienst bestimmt. Nun, das waren wahrscheinlich sehr schöne Becher und Geräte, aber das zeichnete diese nicht aus. Die waren nicht heilig, weil sie golden waren. Und die waren nicht heilig, weil sie schön waren. Sondern sie waren heilig, weil sie reserviert waren nur für diesen Zweck. Also das Wort heilig im Alten Testament, Kadosh, bedeutet nicht ein Qualitätsmerkmal. Es kann auch ein Gerät völlig gewöhnlich sein, aus Ton, und doch geweiht für einen besonderen Zweck. Heilig heisst im Grunde genommen für einen bestimmten Zweck geheiligt. Nun, was heißt das für uns? Das heißt, wenn wir noch einmal zurückblenden, an die Geheiligten in Christus Jesus. Wir sind nicht von Natur aus heilig. Sind wir nicht. Von Natur aus sind wir von Gott getrennt. Kein Mensch, der auf die Welt kommt, ist nach der Geburt schon heilig. Ein Kind, das in einer gläubigen Familie aufwächst, ist in diesem Rahmen drin so quasi geheiligt, das steht. Aber persönlich ist nicht einfach ein Mensch durch seine natürliche Geburt geheiligt. Auch kein Sakrament macht uns als Baby schon heilig. Das geht nicht, sondern es braucht einen Ruf. Berufen. Die berufenen Heiligen. Und es ist auch nicht eine Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche. Du kannst in einer freievangelischen Gemeinde oder in einer anderen Kirche aufgewachsen sein. Deshalb bist du noch lange nicht einfach von Natur aus geheiligt. Nein, es braucht diesen besonderen Ruf und deine Antwort auf diesen Ruf. Es geht also nicht um Zugehörigkeit, es geht auch nicht um Leistung, dass ich mit irgendwelchen Mühe geben und Leistung mich langsam immer heiliger hinauf arbeiten kann. Heilig ist nicht ein Qualitätsmerkmal, sondern heilig ist etwas anderes. Nicht durch Leistung. Von Gott heilig gesprochen und das gibt den besonderen Wert. Ich habe hier heute Morgen schnell etwas versucht. Die Vorderen sehen vielleicht, was das sein könnte. Eine selber kopierte 50er-Note. Wenn man es nur einseitig kopiert, ist es nicht illegal. Doppelseitig wäre Falschgeld. Also die ist natürlich qualitativ auch nicht so schön. Aber stellt euch vor, ich würde die jetzt ganz schön ausmalen, dass sie wirklich aussieht, dass sie wirklich so aussieht. Könnte man ja einigermaßen, also wenn man da stundenlang dran sitzt. Aber wie viel wert ist diese? Ein paar Mikrorappen, hä? Die hat keinen großen Wert, auch wenn die noch so schön, ich kann 10, ich kann 100 Stunden daran herumbasteln und kann das vielleicht als Kunstwerk anschauen, die hat trotzdem diesen Wert nicht. Warum? Sie ist nicht von der Schweizer Nationalbank legitimiert. Das ist einfach ein Stück Papier. Das ist ganz anders bei diesem Stück Papier hier. Dieses Stück Papier ist autorisiert. Weiß jemand, wie der Papierwert der 50er-Note etwa ist? Ich glaube auch nur ein paar Rappen. Hä? Aber der hat einen Nennwert. Dieses Papier ist reserviert für einen bestimmten Zweck. Da kann ich nämlich in ein Geschäft und kann damit tauschen, kann etwas kaufen. Und dieses Papier hat einen Wert. Ihr kennt ja das Beispiel, wenn man es jetzt zerknüllt, ist dann der Wert, wenn es kaputt oder stellt euch vor, ich müsste aufs Klo und hätte kein anderes Papier und müsste dieses nehmen für dieses Geschäft. Wie viel Wert hätte dann die 50er-Note noch? Immer noch 50 Franken? Immer noch 50 Franken, das ist ein Wahnsinn. Dieser Wert hängt nicht daran, wie schön diese Note ist. Und wie eben heilig heißt eben nicht in dem Sinn ein Qualitätsmerkmal, sondern heilig ist eine Reservation. Ein Wert, ein gegebener Wert. Und das ist das Geheimnis dieses Wortes. Und Paulus schaut diese Leute in Korinth an als Heilige, weil Jesus sie mit seinem teuren Blut erkauft hat, sind sie unsagbar wertvoll. Nun, wie wird man ein Heiliger? Ich habe gesagt, man kann sich nicht Mühe geben, um Heiliger zu werden. Ja, wir werden dann qualitativ schon besser und es ist gut, wenn wir uns Mühe geben. Aber im biblischen Sinn heilig werden wir nur, wenn wir das Geschenk, das Jesus uns gemacht hat, nämlich dass er am Kreuz unsere Schuld getragen hat, dass er für unsere Schuld sterben musste, weil keiner von uns Gott in die Augen schauen kann. Keiner von uns ist von Natur aus heilig. Keiner. Keiner. Nur wenn ich einsehe, ich brauche Vergebung. Ich brauche dieses Heil von Jesus. Ich brauche diese Erneuerung, diese neue Geburt, damit Jesus durch seinen Geist in mich wohnt, in mich zu wohnen kommt, diese Neugeburt schenkt und mich erneuert. Das ist eben die Heiligung. Das haben viele Menschen in Korinth erlebt. Wir haben es auch vorher gehört aus dem Beispiel von Adolf, dieser Mann, der die Bibel im Hotelzimmer fand, oder diese Person, oder auch der Chauffeur. Menschen, die den Ruf von Jesus hören und antworten und umkehren, das sind die Heiligen. Aber was heißt es denn jetzt, als Heilige zu leben? Heilig sein heißt, mein Leben, wenn ich mein Leben Jesus anvertraut habe, wenn ich gesagt habe, Jesus, vergib mir meine Sünden, komm du in mein Leben, ich gebe mein Leben dir. Wem gehört es dann noch? Dann gehört es ihm. Dann ist mein Leben reserviert für einen bestimmten für eine bestimmte Aufgabe, für einen Zweck, nämlich mein Leben ist reserviert, Gott zu dienen. Und wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann ist das deine Berufung, deine Heiligkeit, Gott zu dienen. Das ist es. Reserviert für einen Herrn und ein Ziel zu leben. Es gibt im Alten Testament ein Beispiel, ich habe hier noch einmal diese Geräte vom Alten Testament, wir sehen hier den Leuchter, wir sehen hier den Schaubrottisch und da hat es verschiedene, auch Becher, wie es steht, Schalen, Gabeln, alles gebraucht für diese Opferhandlungen. Und dann lesen wir im Buch Daniel, Israel war ja damals ins Exil verfrachtet und Belsazar, der König, machte ein herrliches Mahl. Und als alle betrunken waren, holte er die gestohlenen Geräte, die man in Jerusalem aus dem Tempel geraubt hatte, holte er hervor und die soffen dann aus diesen heiligen Kelchen. Und Gott hat dann eingegriffen. Gott greift nicht immer ein. Aber Gott hat da eingegriffen. Gott hat eingegriffen. Wir sehen hier die, vielleicht seht ihr es, diese Schriftzeichen, die an der Wand erschienen, gewogen, zu leicht befunden und zu zerteilt. Daniel, der Prophet Daniel, hat dann diese Schrift enthüllt. Hier wurde etwas Heiliges missbraucht. Im Alten Bund gab es heilige Geräte. Im Neuen Testament gibt es eigentlich keine heiligen Gegenstände mehr. Es gibt nur noch heilige Menschen. Aber hier wurden die missbraucht und ja, Missbrauch war in letzter Zeit oft ein Thema. Missbrauch ist ein großes Verbrechen. Missbrauch auch hier etwas, was Gott gar nicht gefällt. Deshalb ist es so wichtig, einerseits, Paulus sieht diese Menschen als Heilige. Wunderschöner Titel, hey, ihr seid alles Heilige. Wunderbar, he? Aber die andere Seite ist, wenn das so ist, dann verpflichtet das auch. Noblesse oblige. Adel verpflichtet. Also wenn wir heilig sind, dann sind wir auch verpflichtet, entsprechend zu leben. Ja, und da läuft so manches schief. Manchmal ist das ja ziemlich traurig, was so alles abgeht. Wir sehen es im Korintherbrief dann, wenn wir weiterlesen. Und wir sehen es in einem eigenen Leben, dass nicht immer alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und deshalb das Erste, was Paulus der Gemeinde wünscht, ist: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, wir brauchen bis zum letzten Atemzug Gnade. Wir sind Heilige vom von der Berufung her, aber ob wir immer so ganz Heilige sind vom Wandel her? Wenn dich niemand sieht, wie heilig ist, geht es dann her und zu? Es ist nicht so, dass wir uns nicht, wenn wir uns nicht ganz heilig verhalten, dass wir dann plötzlich den Status verlieren. Aber merkt ihr, das ist ein Spannungsfeld, wo wir als Christen drin stehen. Wir sind berufen als Heilige und wir haben diese Stellung bekommen. Wir sind Adel in Gottes Augen. Aber es geht jetzt immer darum, dass wir auch so entsprechend uns verhalten lernen und wachsen. Gnade und Friede, ja, das braucht es. Gnade ist das unverdiente Geschenk. Ich bin angenommen, ich habe es wohl nie verdient. Ich werde es nie verdienen. Ich werde niemals verdienen, dass ich einmal bei Jesus sein kann in seiner Herrlichkeit. Ich werde nie sagen können, du, ich habe das verdient, ich habe so viel gemacht. Ach, ich habe genug gemacht, dass ich es nicht verdiene. Nein, es ist und bleibt Gnade. Dass Jesus zu mir ja sagt, wie ich bin, ist und bleibt Gnade. Und ich glaube, das gilt für alle hier drin. Wir brauchen Gnade, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und Friede heißt, Friede ist dieser Zustand, dass zwischen Gott und mir nicht mehr Krieg oder Distanz herrscht, sondern eben Friede, dieser Shalom. Das ist etwas Wunderbares, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er Frieden geschaffen zwischen Gott und uns. Und er musste sich total aufopfern. Das war der Preis für diesen Friedens. Ja. Und die Gemeinde besteht aus solchen Menschen. Menschen, die Gnade und Frieden brauchen. Und Paulus sieht diese Menschen so. Alle brauchen Gnade. Allen ist sie geschenkt. Das ist so entscheidend, das für sich in Anspruch zu nehmen. Und dann geht es noch weiter. Da möchte ich nicht mehr allzu lange dabei verweilen. Dann schreibt er: Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Das ist die Haltung. Und ich möchte immer wieder üben, diese dankbare Haltung zu haben. Wenn Paulus an die Gemeinde in Korinth denkt, das Erste, was er macht, er sagt Danke. Aber wofür? Sagt er Danke, dass das so wunderbare Menschen sind? Sagt er Danke, dass das so brave Kinder sind? So fleißige, vorbildliche Christen? Nein, von dem lesen wir nicht. Sondern wenn Paulus Danke sagt, dann geht es um Jesus. Das, was er geschenkt hat. Da haben wir immer Grund. Wir haben immer Grund, Danke zu sagen, wenn wir diese Perspektive einnehmen, was Gott geschenkt hat. Selbst wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen. Wir haben trotzdem Grund, Danke zu sagen. Ich danke meinem Gott alle Zeit für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Für diese Gnade dürfen wir immer danken. Und dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid. In Wort und in Erkenntnis. Auch wieder Geschenk, oder? Reich gemacht. Paulus dankt nicht für die gescheiten Menschen, die so clever sind, sondern für das, was Gott ihnen geschenkt hat. Und das ist diese Perspektive und es geht noch weiter. Ich denke, wenn Paulus danken würde für diese braven Korinther, wäre das schon etwas geheuchelt, wenn wir nachher weiterlesen. Aber er weiß, wofür, dass es sich zu danken lohnt. Genau, und dann beschreibt er noch etwas, denn die Predigt von Christus oder die Verkündigung von Christus ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Hier geht es eben um das heilige Leben und das, wie es dann ganz praktisch aussieht. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und hier schlägt einfach Paulus nochmal einen klaren Nagel ein. Am Anfang steht Gnade, wenn er die Gemeinde anschaut, am Anfang steht die Gnade und am Schluss wird wieder die Gnade stehen. und es ist Jesus, der sie ans Ziel bringen wird. Das ist seine Zuversicht. Also wenn er auf die Menschen schaut, dann ist wahrscheinlich seine Zuversicht nicht so groß, aber wenn er auf Gott schaut, wenn er auf Jesus schaut, dann hat er wieder Grund, zuversichtlich zu sein, weil Gott unser Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Wer ist verantwortlich? Wer schaut, dass die Menschen ans Ziel kommen, dass die Christen ans Ziel kommen? Zum Glück muss Paulus diese Verantwortung nicht für sich in Anspruch nehmen. Das wäre unmöglich. Er darf das auf Jesus projizieren. Oh, manchmal haben wir so Mühe, vielleicht sind es eigene Familienangehörige, die nicht so spuren wollen. Wir dürfen beten, dass Jesus einfach da wirkt und ihnen weiter nachgeht. Oder vielleicht machen wir uns Sorgen um Menschen. Und wir dürfen auf Jesus schauen. Er bringt jeden von uns an sein Ziel. Das ist seine Macht, das ist seine Kraft und zum Glück seine Verantwortung. Ist das nicht schön? Bevor Paulus über die Gemeinde ziemlich deftig reden muss und gewisse Dinge ziemlich klar ansprechen muss, ist einfach eines klar: Ihr seid Heilige. Ihr seid Heilige. Heilig gemacht durch Jesus. Und ihr werdet das Ziel erreichen, wenn ihr nur an Jesus bleibt, weil er das macht. Und das ist der Bogen. Und in diesem Bogen drin steht der Korintherbrief. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder das sehen, dass wir auf den sehen, der der Herr ist der Gemeinde, der den Anfang gemacht hat und der auch das Ende bestimmt. Amen. Ja, danke Jesus, dass du der bist, der den Anfang gemacht hat und dass du der bist, der auch uns ans Ziel bringt. Du kennst uns als Gemeinde, kennst jeden Einzelnen, unsere Kämpfe, unser Heiligsein und unser manchmal nicht so heiliges Verhalten, du weißt um alles. Schenk uns immer wieder diesen Blick auf dich, dass wir deinem Bild ähnlich werden, dass wir das Leben als heilige Menschen leben können, nicht im Missbrauch, sondern im richtigen Gebrauch zu deiner Ehre. Amen.